Wir kennen alle den Ausdruck heile Welt. Wenn Sie so dieses Stichwort hören, heile Welt, woran denken Sie? Was fällt Ihnen dazu ein? Was haben Sie für Bilder vor Augen? Ja? Auf diejenigen, die in dieser heilen Welt leben. Ja, ich denke da an so manche Urlaubserlebnisse, wenn man irgendwo in den Bergen unterwegs war, so in einem ganz abgelegenen Tal und dann so schöne alte Bauernhäuser, wettergebräunt, so mit den Geranien vor den Fenstern und davor ein Brunnen, der plätschert und dann vielleicht noch ein Bach und die Kühe, die da so friedlich auf den Almen weiden und das Kuhglockengebimmel, da denkt man dann ja, heile Welt, hier ist die Welt noch in Ordnung. Allerdings, wenn man dann wahrscheinlich so Einblick hätte in die Häuser und in die Familien derer, die da leben, dann wird man wahrscheinlich merken, auch dort ist keine heile Welt, aber wir tragen in unserem Herzen so eine Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und es gibt ja nun auch Gruppen, die an diese Sehnsucht anknüpfen. Ich möchte hier ein Bild zeigen. Ja, es geht also ein Raunen durch ihre Gruppe. Manche haben also das Bild oder die Herkunft des Bildes schon identifiziert. Es ist tatsächlich aus einem Buch der Zeugen Jehovas entnommen, wo uns eine heile Welt vor Augen gestellt wird, eine paradiesische Welt, wo nun auch Friede herrscht, ein Friede jetzt nicht nur zwischen Menschen, sondern ein Friede, der sich auch auf die ganze Naturwelt erstreckt, Friede in der Tierwelt. Die Frage ist, sind es nur alles Wunschträume? Ist es alles nur eine Illusion, diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, dass wir sagen müssten, schön wär's, aber die Wirklichkeit, sie sieht ganz anders aus. Wenn wir reinschauen in die Bibel, und ich denke jetzt nicht nur an das Kapitel 20 der Offenbarung, sondern ich denke auch an Stellen im Alten Testament, dann wird deutlich, diese Sehnsucht nach einer heilen Welt, das ist nicht nur ein frommer Wunschtraum des Menschen. Das ist auch nicht nur etwas, was jetzt die Zeugen Jehovas für sich gepachtet hätten, sondern es ist etwas, was vom Wort Gottes her tatsächlich eine Verheißung hat. Und damit wollen wir uns heute Nachmittag beschäftigen. Ob das nun alles so schön amerikanisch sein wird, wie es hier auf diesem Bild dargestellt ist, das ist dann noch einmal eine andere Frage. Aber die Bibel sagt uns, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, soll diese Erde, auf der wir leben und auf der so viel Schreckliches geschieht, vor diesem soll diese Erde, auf der wir leben, unter die heilvolle Herrschaft Jesu Christi kommen. Diese Welt, in der so viel Ungerechtigkeit herrscht, schreiende Ungerechtigkeit, diese Welt soll erfahren, was Gerechtigkeit ist. Diese Welt, in der so viel Krankheitsnot herrscht, sie soll erleben, dass die Blinden sehen und dass die Gelähmten gehen und dass die Tauben wieder hören können. Diese Welt, die so friedlos ist, Sie soll von einem tiefen Gottesfrieden erfüllt werden, der hineinreicht bis in die Natur. Davon spricht bereits das Alte Testament. Ich denke an Stellen wie zum Beispiel Jesaja 11, wo von dem Kommen des Messias die Rede ist. Und dann lesen wir dort in Jesaja 11, er wird mit Gerechtigkeit richten, Vers 4, der Messias, wenn er kommen wird. Er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes, das heißt mit seinem Wort, den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Und dann weiter heißt es, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther, Raubtiere, bei den Böcken lagern. Und ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, der Giftschlange, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Und dann heißt es weiter, und man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein. Also so wie die Erde jetzt bedeckt ist von Sünde, so wird die Erde dann bedeckt sein von Gottes Erkenntnis. Oder ich denke an dieses Kapitel in Jesaja 35, wo es heißt, sagt den verzagten Herzen, das wäre ab Vers 4, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Oder dann Jesaja 65, da wird das Volk Israel aufgefordert, Vers 18, freut euch, seid fröhlich über das, was ich schaffe. Und dann heißt es in Vers 20, es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Und Vers 23 dann, sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und dann wieder dieses Bild von dem Naturfrieden, Vers 25, Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Also schon im Alten Testament wird uns das vor Augen gestellt, wie nun durch das Kommen des Messias oder neutestamentlich gesprochen, wie nun durch die Wiederkunft Jesu Christi diese Welt, auf der wir leben, in einer Weise verwandelt wird, wie wir uns das heute noch gar nicht richtig vorstellen können. Und diese Linie, die wir schon im Alten Testament finden, die wird nun weitergeführt in Offenbarung 20 mit der Verheißung eines tausendjährigen Friedensreiches unter der Herrschaft Jesu Christi. Und das wollen wir uns nun etwas genauer anschauen. Was sind die Kennzeichen dieses tausendjährigen Friedensreiches? Das, was ich jetzt geschildert habe, was im Alten Testament beschrieben wird, dieser Naturfriede, auch nun diese Veränderung der ganzen Schöpfung, Davon ist jetzt hier in Kapitel 20 nicht die Rede, das müsste man jetzt aus dem Alten Testament ergänzen. Hier in Kapitel 20, da geht es vor allen Dingen um drei Kennzeichen dieses tausendjährigen Friedensreiches. Das erste Kennzeichen ist die Bindung Satans. Wir lesen in Kapitel 20, Vers 1, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Kurzer Rückblick: In Offenbarung 19 wird ja die Wiederkunft Jesu Christi geschildert. Wie Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, nicht auf einem Esel, wie damals bei seinem Einzug in Jerusalem, nicht in Niedrigkeit, sondern Offenbarung 19, die Wiederkunft Jesu Christi auf einem weißen Pferd. Dieses weiße Pferd ist Symbol des Triumphes, der Herrschaft. Und dann wird ja in Offenbarung 19 geschildert, wie der wiederkommende Herr den Antichrist und seine Anhänger, auch den falschen Propheten, besiegt. Und wie nun der Antichrist, der falsche Prophet, ergriffen werden und in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Und natürlich drängt sich hier zwangsläufig die Frage auf, und was ist nun mit dem Satan, mit dem eigentlichen Drahtzieher, wo wir ja gestern Abend gesehen haben, dass der Antichrist so etwas wie ein Medium Satans ist, wie ein Handschuh Satans. Was geschieht nun sozusagen mit dem eigentlich Verantwortlichen? Und hier setzt nun Kapitel 20 ein. Unser Blick wird jetzt auf den Satan gelenkt. Was geschieht mit dem Satan? Und da heißt es nun hier, dass der Satan ergriffen wird und dass er nun dingfest gemacht wird. Und zwar wird es nun in besonderer Weise betont, in einer dreifachen Weise. Zum einen heißt es, er wird gefesselt. Zum anderen heißt es, er wird in den Abgrund geworfen. Und zum dritten heißt es, und es wird noch ein Siegel darauf getan, so dass niemand sich Zugang zu diesem Abgrund verschaffen kann und den Satan wieder freilassen könnte, so wie die Kriminalpolizei eine Wohnung versiegelt, so dass kein unbefugter Zutritt zu dieser Wohnung hat. Was das bedeutet, dass nun der Satan dingfest gemacht ist, dass er seiner Wirksamkeit beraubt wird, ich denke, das können wir uns gar nicht ermessen. Das können wir eigentlich nur ermessen, wenn wir uns vor Augen stellen, welche Rolle Satan in dieser Welt spielt. Ich denke an Matthäus 13, an das Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen, wo Jesus davon spricht, wie einer guten Samen auf seinen Acker sät. Und dann kommt in der Nacht der Feind und streut Unkrautsamen. Dieses Gleichnis ein Bild dafür, wie der Satan sozusagen versucht, Gottes Werk in dieser Welt zu sabotieren. Da, wo Gott etwas anfängt, da, wo Gott Frucht aufwachsen lässt auf dieser Erde, da ist nun auch der Satan zur Stelle und streut seinen verderblichen Samen aus. So wie jemand einmal gesagt hat, wo Gott eine Kirche baut, da baut der Satan gleich seine Kapelle daneben. Und wenn wir uns nun vorstellen, dass dies nun nicht mehr geschehen kann, dass der Satan seiner verführerischen Wirkung beraubt ist, seiner sabotierenden Wirkung beraubt ist, was das für diese Erde bedeutet. Oder dann in Johannes 8, da bezeichnet Jesus den Satan als Mörder von Anfang an und als ein Vater der Lüge. Der Satan, der nun immer wieder das Zerstörerische in diese Welt hineinbringt. Der Satan, der Misstrauen sät. Oder dann in 2. Korinther 4, Vers 4, da spricht Paulus von den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Man könnte sagen, denen der Gott dieser Welt, gemeint ist Satan, regelrecht die Augen zuhält, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi. Satan, der immer wieder versucht, Menschen daran zu hindern, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und als ihren Retter erkennen. Und ich denke, jeder, der in diesem Dienst der Evangeliumsverkündigung steht, jeder, der nun im Dienst der Mission steht, der wird immer wieder auch erfahren, dass da ein Gegenspieler am Werk ist, der nun das, was wir tun und was unser Anliegen ist, dass Menschen für Jesus Christus gewonnen werden, der das zu hintertreiben sucht. Und nun heißt es hier, dass für eine Zeit von 1000 Jahren der Satan seiner verführerischen Wirksamkeit beraubt wird. Dass er die Völker nicht mehr verführen kann, bis vollendet sind die 1000 Jahre. Das ist das erste Kennzeichen, das uns hier nun vor Augen gestellt wird. Die Bindung Satans mit allen Konsequenzen für diese Welt. Dann das zweite Kennzeichen, das uns hier genannt wird in diesem Text, die Teilhabe der Gläubigen an der Herrschaft Jesu Christi. In Offenbarung 13 haben wir gelesen, wie es scheinbar in den Augen der Weltöffentlichkeit so aussieht, als stehe die Gemeinde Jesu auf verlorenem Posten. Und nun sehen wir hier die Gläubigen, wie sie nun zusammen mit Jesus Christus regieren. Vers 4, folgende, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Throne. Der Thron ist das Symbol der Herrschaft. Und ich habe schon bei unserem letzten Wochenende gesagt, dass dieses Stichwort Thron sich durch die ganze Offenbarung hindurchzieht. Immer wieder, vor allen Dingen in Kapitel 4, wo uns der Thron Gottes vor Augen gestellt wird. Aber dann ist ja auch die Rede von dem Thron Satans, dass Satan seinen Thron dem Antichristen gibt. Und dann ist auch davon die Rede, dass Jesus die Seinen sitzen lässt auf seinem Thron mit sich zusammen in Offenbarung 3 im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Wer sind diejenigen, die sich hier auf die Throne setzen? Und sie setzten sich darauf. Manche haben schon gedacht, sind es nur die Märtyrer der antichristlichen Zeit, weil sie dann in diesem Vers besonders erwähnt werden. Aber wenn wir diesen Vers in den gesamtbiblischen Zusammenhang hineinstellen, dann erkennen wir, es geht hier nicht um die Märtyrer, nicht nur um die Märtyrer. Matthäus 19, Vers 27 und 28, da sagt Petrus zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt sind, ihr werdet bei der Wiedergeburt, gemeint ist bei der Wiederkunft Jesu Christi, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die Stämme Israels. Also hier verheißt Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, ihr werdet, wenn ich auf meinem Thron sitze, auch auf Thronen sitzen und werdet über das Volk Israel richten. Verstehe ich jetzt nicht ganz die Frage.
Die später mit Jesus gewählt regieren, steht irgendwo in der Bibel. Kannst du nicht sagen.
Ach, dass die Zahl derer, die mit Jesus regieren, 144.000 sind, wenn man nun die Zahl 144.000 als symbolische Zahl jetzt der Gläubigen versteht, dann könnte man es natürlich mit dem in Verbindung bringen.
Aber steht doch nirgends, dass die regieren. 144.000. Jene sind die 144.000 Erwählten aus Israel, Offenbarung 7. Und die anderen sind Offenbarung 14.
Die mit dem Lamm zusammen sind.
Ja.
Die mit Jesus zusammen sind bei seiner Wiederkunft. Also wenn man das als symbolische Zahl derer versteht, die Jesus nachgefolgt sind in ihrem Leben, dann könnte man natürlich sagen, es sind dann auch diejenigen, die mit Jesus regieren werden. Denn es ist ja nicht nur auf die Jünger jetzt beschränkt, sondern wir haben dann noch weitere Stellen. 1. Korinther 6,2, da sagt Paulus den Gemeindegliedern in Korinth, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und zwar die Heiligen allgemein, nicht nur eine Auswahl, nicht nur die Märtyrer, sondern das ist eine Verheißung, die nun jedem gilt, der Jesus nachfolgt. Ihr werdet die Welt richten, ihr werdet mit Jesus regieren. Oder dann Offenbarung 3, Vers 21, sagt Jesus, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Was ist dann mit den Märtyrern hier, wenn es dann weiter heißt, ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Ich verstehe es so, dass diese Märtyrer nun stellvertretend herausgegriffen werden. So wie man ein Bild hat mit vielen Personen und dann macht man eine Vergrößerung, so dass man jetzt eine Gruppe nun besonders sieht. So nun auch hier diese Vergrößerung und ich sehe nun einfach hier einen seelsorgerlichen Trost für diejenigen, die durch die Zeit der Bedrängnis hindurchgehen, die unter Umständen dann auch das Martyrium erlitten haben, dass ihnen nun in besonderer Weise zugesprochen wird, ihr werdet mit Jesus Christus regieren. So wie auch Paulus dann im, ich glaube, 2. Timotheusbrief ist es, sagen kann, wenn wir mit ihm dulden, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Oder Paulus in Römer 8, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Also es geht hier um einen Trost für diejenigen, die nun in besonderer Weise bedrängt wurden, um ihres Glaubens willen, vor allen Dingen in der antichristlichen Zeit. Es heißt dann, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Dieser Ausdruck erste Auferstehung meint die Auferstehung derer, die an Jesus glauben. Und wir finden diese Unterscheidung zwischen einer Auferstehung der Gläubigen und davon nun zeitlich getrennt eine Auferstehung der Nichtglaubenden Die finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Ich denke zum Beispiel an Lukas 14, Vers 14. Wenn man Vers 13 hinzunimmt, dann sagt er Jesus, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und eine zweite Parallele finden wir in 1. Korinther 15, wo es auch um die Auferstehung geht und wo es dann in Vers 23 heißt, ein jeder aber wird in seiner Ordnung lebendig gemacht werden, als erster Christus und danach, wenn er kommen wird, diejenigen, die Christus angehören. Und dann kommt das Ende, dann kommt das Weltgericht, wo dann die übrigen auferstehen werden. Es werden diejenigen selig gepriesen, die an dieser Auferstehung teilhaben. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre lang. Der zweite Tod meint ja die ewige Verdammnis, so in Vers 14 dann. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Im Unterschied eben nun zu dem ersten Tod, das was wir nun als Tod verstehen, das Sterben des Menschen am Ende seines irdischen Lebens. Das zweite Kennzeichen also, die Gläubigen werden teilhaben an der Herrschaft Jesu Christi. Das ist die große Verheißung, die ihnen gegeben wird, gerade auch angesichts aller Bedrängnis, die sie möglicherweise erwarten mag, dass ihnen gesagt wird, und wenn es auch zwischendurch aussehen wird, als steht ihr auf verlorenem Posten, denkt an die Zukunft, die für euch bereit ist, ihr werdet mit Christus zusammen regieren in diesem 1000-jährigen Reich. Das dritte Kennzeichen dieses 1000-jährigen Reiches, das uns hier in diesem Text gegeben wird, es ist eine begrenzte Zeit. Es ist zwar eine für unsere Begriffe unermesslich lange Zeit, 1000 Jahre können wir uns ja gar nicht richtig vorstellen, wo von unserem irdischen Leben gesagt ist, das menschliche Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Aber hier ist nun die Rede von 1000 Jahren. Egal, ob man nun es wörtlich oder bildhaft versteht, drückt es auf jeden Fall eine sehr lange Zeit aus. Aber doch eine begrenzte Zeit. Es ist hier noch nicht von Ewigkeit die Rede, sondern von dieser begrenzten Zeit der 1000 Jahre. Wenn man es versucht einzuordnen, diese Zeitspanne, ich möchte es versuchen mit diesem Bild hier, dann sehen wir hier auf diesem Bild, dass sich das Reich Gottes entfaltet in verschiedenen Stadien. Wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme. Und dieses Kommen des Reiches Gottes vollzieht sich nun in verschiedenen Stufen. Die erste Stufe, das wäre, dass im Alten Testament dieses Reich Gottes verheißen wird. Zum Beispiel im Propheten Daniel, wo es dann heißt, nachdem nun die ganzen Weltreiche geschildert werden, dass zuletzt nun Gott sein Reich aufrichten wird. Dann die nächste Stufe, die Nähe des Reiches Gottes wird nun angekündigt durch Johannes den Täufer, durch seinen Bußruf. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, also sein Anbruch steht unmittelbar bevor. Dann die Gegenwart des Reiches Gottes in der Person Jesu Christi. Jesus wurde ja einmal gefragt, wie kommt das Reich Gottes? Kommt es so, dass man das nun irgendwie an Zeichen sehen könnte? Und Jesus sagt dann, es kommt nicht so, dass wir es beobachten könnten, sondern das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch. Es ist mitten unter euch in meiner Person. Oder in Matthäus 12 kann Jesus, also das wäre Lukas 17 gewesen, in Matthäus 12 kann Jesus sagen, wenn ich die bösen Geister austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die nächste Stufe, das wäre jetzt die heilsgeschichtliche Epoche, in der wir leben, die Gegenwart des Reiches Gottes im Wirken des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Reiches Gottes in der Gemeinde Jesu Christi. Das Reich Gottes ist überall dort gegenwärtig, wo Menschen sich der Herrschaft Jesu Christi unterstellen. Da ist Reich Gottes in dieser Welt. Aber nun unsichtbar, nicht erkennbar für die Welt. Und dann diese nächste Stufe, die noch vor uns liegt, die Aufrichtung des Reiches Gottes in sichtbarer Form, eben in diesem messianischen Friedensreich, in diesem tausendjährigen Reich. Und nun sieht man hier auf diesem Schaubild, dass das noch nicht die letzte Stufe des Heilsplanes Gottes ist, sondern die letzte Stufe wäre dann die Vollendung im neuen Himmel und in der neuen Erde, das, was in 1. Korinther 15 dann uns vor Augen gestellt wird, wo es heißt, Gott wird sein, alles in allem, oder auch in Offenbarung 21, dieses Kapitel, das wir uns heute Abend noch genauer ansehen wollen. Das heißt, das tausendjährige Reich ist noch nicht die Vollendung. Das tausendjährige Reich ist lediglich eine Vorstufe des neuen Himmels und der neuen Erde. Eine Vorstufe, die ihren Platz hat noch auf dieser alten Erde, auf der wir leben. Und da kann man dann natürlich fragen, und ich bin schon am letzten Wochenende auf diese Frage eingegangen, möchte sie jetzt aber noch einmal tun, weil auch ja manche unter uns sind, die am letzten Wochenende nicht dabei gewesen sind. Da kann man natürlich fragen, welchen Sinn hat dieses Zwischenreich? Warum noch dieses tausendjährige Reich? Warum schafft Gott nicht gleich den neuen Himmel und die neue Erde? Und hier möchte ich einfach nun drei Antworten geben. Die erste Antwort: Es geht hier um die Treue Gottes. Es geht darum, dass Gott seine Verheißungen wahr macht, die er nun im Alten Testament gegeben hat, vor allem die er seinem Volk Israel gegeben hat und die nun von einem messianischen Friedensreich auf dieser Erde sprechen. Ich zitiere Gerhard Mayer. Er sagt in seinem Buch, was die Bibel über die Wiederkunft Jesus sagt: Welcher Sinn liegt in dieser tausendjährigen Christusherrschaft? Warum findet nicht gleich das jüngste Gericht, also das Weltgericht, statt? Sehe ich recht, dann gibt uns die Bibel an dieser Stelle eine doppelte Antwort. Und jetzt kommt der erste Punkt: Weil Gott treu ist. Und das wäre dann der zweite Punkt, weil er gerecht ist. Er ist treu, das heißt, er wird alle seine Verheißungen erfüllen. Christus wird deshalb im Sinne von Psalm 2 wirklich über die Völker der Erde regieren. Im Psalm 2 wird uns ja der Messias vor Augen gestellt, wie er nun über die Völkerwelt herrschen wird. Er wird wirklich im Sinne von 2. Samuel 7 und Psalm 89 Israels König sein. Ebenso werden Israel und Jerusalem nach langer, langer Leidenszeit wirklich herrlich sein vor allen Völkern der Erde, wie es uns zum Beispiel in Psalm 62 geschildert wird. Und wir könnten jetzt diese Verheißungen noch ergänzen. Es wird wahr werden, was im Propheten Jesaja steht in Kapitel 2, dass Jerusalem, dass der Zion zum Mittelpunkt der Erde werden wird und dass die Völker zum Zion wallfahren werden, um von dort Weisung zu empfangen. Es wird wahr werden, was in diesem Zusammenhang geschildert wird, dass die Völker nun ihre Schwerter zu Pflugscharen machen werden. Ein Bild für den Frieden, den Jesus auf dieser Erde schaffen wird. Es geht also um die Treue Gottes. Es geht darum, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht, die er nun vor allen Dingen seinem Volk Israel gegeben hat, im Blick auf ein messianisches Friedensreich auf dieser Erde. Aber diese Verheißung ist nicht nur seinem Volk gegeben, sondern in den Seligpreisungen zum Beispiel. Da lesen wir, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Oder in Offenbarung 5, da heißt es von denjenigen, die nun Jesus erkauft hat, da heißt es in Vers 10, du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Dann der zweite Grund, warum dieses Zwischenreich, dieses tausendjährige Reich. Gerhard Mayer macht dann weiter. Er sagt, das tausendjährige Reich hat auch seinen Grund darin, dass Gott gerecht ist. Gott stellt auf dieser Erde das Recht her. Sie, diese blutgetränkte und sündenzerfurchte Erde, muss den Triumph des Christus sehen. Sie, die das Kreuz von Golgatha getragen hat, muss auch die Segenserfahrung des Christus machen. Oder man könnte auch sagen, diese Erde, auf der das Kreuz gestanden hat, diese Erde muss nun auch zum Schauplatz der Herrschaft Jesu Christi werden. Diese Erde muss nun auch seinen Thron tragen. Diese Erde muss sehen, wie es ist, wenn Gott auch im äußeren Sinn alles so herrlich regiert, wie Paul Gerhardt in einem seiner Lieder sagt, wenn kein Satan, keine Rebellion diese Gottesherrschaft mehr streitig machen kann. Das tausendjährige Reich zeigt uns, Gott kommt mit dieser alten Erde zum Ziel. Es ist nicht so, dass Gott an dieser Erde gescheitert wäre und dass ihm deshalb nichts anderes übrig bliebe, als nun diese Erde zu vernichten und an ihrer Stelle nun eine völlig neue Welt zu schaffen, sondern Gott kommt mit dieser alten Erde zu ihrem Ziel. Und schließlich noch ein letzter Grund, warum dieses tausendjährige Reich. Dieses tausendjährige Reich will uns auch eine Perspektive geben, eine Hoffnung geben für diese alte Erde. Es könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, ach was sollen wir uns noch um diese alte Erde mühen? Lass fahren dahin, sie ist ja ohnehin zum Untergang bestimmt, Gott wird etwas Neues schaffen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber wenn Jesus auf diese Erde kommt, er kommt nicht als der Kaputtmacher, sondern er kommt als derjenige, der diese Erde erneuern wird, der ein Neues schaffen wird auf dieser alten Erde. Und das heißt, dass wir eben nun auch eine Perspektive, eine Zukunftshoffnung haben für diese Welt, in der wir leben. Dass eben das, was wir in dieser Welt sehen, diese schreiende Ungerechtigkeit, diese Friedlosigkeit, auch nun all die Nöte, Krankheitsnöte, die Gottlosigkeit des Menschen, dass das nicht das Letzte ist. Dass noch etwas anderes auf uns wartet bei der Wiederkunft Jesu Christi. Ich möchte jetzt noch der fortgeschrittenen Zeit halber noch in kurzen Strichen dann andeuten den weiteren Verlauf des Geschehens, wie er uns hier in Offenbarung 20 geschildert wird. Es heißt ja dann in Vers 7, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und dann wird geschildert, wie diese Völker nun das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, damit ist Jerusalem gemeint, nun belagern sozusagen, aber das alles ist nur wie eine kurze Episode, es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und dann das endgültige Gericht über den Satan und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Man fragt sich, warum wird der Satan noch einmal freigelassen? Welchen Sinn hat diese Freilassung Satans? Es fällt ja auf, dieses Wort muss in Vers 3. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und dieses muss steht ja in der Bibel immer dann, wenn es um die Verwirklichung des Ratschlusses Gottes geht. Jesus in der Endzeitrede, das alles muss so geschehen, weil es Gott so beschlossen hat. Am Anfang der Offenbarung, es geht um die Offenbarung der Dinge, die nun in Kürze geschehen müssen, entsprechend dem Heilsplan Gottes, dem Ratschluss Gottes. Oder auch die Kreuzigung Jesu Christi, der Menschensohn muss in die Hände der Menschen überliefert werden. Und hier nun, der Satan muss freigelassen werden. Warum? Ich denke, hier kann man nur in einer tastenden Weise antworten. Möglicherweise hat diese Freilassung des Satans den Sinn einer Bewährungsprobe für die Völker, die während des tausendjährigen Reiches unter der Herrschaft Jesu Christi gelebt haben, jetzt frei von aller Versuchung und Verführung durch den Satan. Das heißt, die Freilassung des Satans hätte nun den Sinn, dass diejenigen, die nun im tausendjährigen Reich zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, sich seiner Herrschaft unterstellt haben, dass sie nun ihren Glauben bewähren in dieser letzten Versuchung, die Gott noch einmal zulässt. Wobei das Ziel dieser Freilassung Satans von Gott her, von Gottes Sicht her, nicht die Verführung ist, sondern das Ziel wäre in diesem Fall nun eben die Bewährung. So wie ja auch Gott Adam und Eva im Paradies das Gebot, dass sie nicht essen sollen, von dem Baum mitten im Garten nicht gegeben hat, dass Adam und Eva an diesem Gebot zu Fall kommen, sondern Gott hat dieses Gebot gegeben, dass Adam und Eva an diesem Gebot nun lernen, als Geschöpf zu leben, das heißt in der Unterordnung und im Gehorsam Gott gegenüber. Aber wir lesen hier auch von der umgekehrten Reaktion, dass nun sich doch viele auch verführen lassen. Und ich denke, hier werden wir auf einen zweiten Sinn dieses Geschehens gestoßen, dass eben nun deutlich wird, die Sünde und Gottlosigkeit ist nicht etwas, was nur von außen an den Menschen herankommt. Sondern hier wird ja deutlich, da haben Menschen nun 1000 Jahre lang erlebt, wie es nun ist, wenn Gott regiert, wenn er die Herrschaft hat, welcher Segen, welche Segensfülle darin nun enthalten ist. Und jetzt zeigt sich die Verdorbenheit des menschlichen Herzens, dass trotz 1000 Jahre Segenserfahrung sich der Mensch wieder nun gegen Gott nun aufbringen lässt und sich hier eben nun auch etwas von der Tiefe der menschlichen Sünde zeigt. Noch kurz dann zum Abschluss dieses Kapitels, dann will ich auch zum Ende kommen. Es heißt dann, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Nun tritt Gott in Erscheinung und damit beginnt das Weltgericht. Der Thron, er steht für die königliche, für die richterliche Gewalt Gottes,